dass wirklich die Spekulation in den Städten, die muss einfach verhindert werden. Und zwar langfristig, dass wirklich die Stadt wieder denen gehört, die drin leben. Und zwar, das sind alle Bürgerinnen und Bürger. Und zwar egal, welches Einkommen sie haben. Es muss einfach möglich sein, dass jemand in der Innenstadt in München leben kann, ob jetzt Multimillionär oder Hartz-IV-Empfänger ist. Ja, das muss einfach möglich sein, dass die beiden nebeneinander leben können.
Zurück in München. Seit über einer Stunde stellen die Bürger ihre Fragen an die Vertreter der Stadtverwaltung. Diese haben ausführlich ihre Sicht der Dinge dargelegt, dass nämlich der aktuelle Besitzer des Hauses in der Schwanthaler Straße 119 sich weitgehend im Rahmen der Gesetze bewege und die Stadtverwaltung wenig tun könne.
Und irgendwo läuft das Ganze jetzt seit 1995, wahrscheinlich schon länger. Sie, Frau Börch, sehen jetzt so aus, als wären Sie nicht seit 1995 an der Stelle. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen mit Ihnen gespielt und Sie vielleicht gelinde gesagt verachten.
Das Beste wäre natürlich, den Eigentümer, aus Datenschutzgründen nennen wir ihn Herrn Rechtsanwalt W., selbst nach seinen Plänen zu fragen. Doch auch er zieht es vor, auf Gesprächsanfragen per Telefon und Fax nicht zu antworten.
Eine Frage, wenn wir von Leerstand sprechen, ist ja der Leerstand nicht nur von Häusern, sondern die Stadt hat auch leerstehende Grundstücke, kleinere Grundstücke. Und wir haben uns zum Beispiel vor 4 Jahren gegründet und haben gedacht, wir sind selber aktiv. Wir wollen ein genossenschaftliches Wohnen mit bezahlbarem Wohnraum schaffen und suchen uns jetzt ein Grundstück, wo wir das auch realisieren können.
Eine junge Frau hat sich zu Wort gemeldet. Wenn sie von uns spricht, dann meint sie eine Wohnprojektinitiative, die sich El Caracol nennt. Etwa 20 Menschen, die ein Baugrundstück für ein selbstorganisiertes Wohnprojekt suchen.
Wir haben eben ein Interesse daran, gemeinsam zu wohnen und zu leben.
Jörg Runte, Mitglied der Gruppe El Caracol, die Schnecke.
Und eben genau das, also jetzt nicht in Eigentum, das was ganz Entscheidendes, sondern eben auch für zukünftige Generationen einfach irgendwie Wohnraum zu sichern, zu bezahlbaren Mieten.
Die Gruppe El Caracol ist Mitglied im sogenannten Mietshäuser-Syndikat.
Einer GmbH selbstorganisierter Wohnprojekte in ganz Deutschland, der alle 113 Häuser ihrer Mitglieder gehören. Einziger Gesellschafter der GmbH ist der Mietshäuser-Syndikat-Verein.
Bezahlbar gehen wir in München immer noch davon aus, aber wir werden natürlich immer mehr als Träumer sozusagen und Illusionisten irgendwie angeschaut. Wir gehen immer noch von 10 Euro den Quadratmeter als bezahlbar in einer Großstadt aus. Ne?
Über eine spezielle Rechtskonstruktion soll eine spätere Reprivatisierung ausgeschlossen werden. Die einzelnen Mitglieder besitzen, anders als in Genossenschaften, keinen Anteil am Eigentum, der bei Auszug verkauft werden könnte.
Die Mitglieder der Wohnprojektgruppe suchten in der ganzen Stadt nach geeigneten Grundstücken. Jörg Runte wohnt nur wenige Minuten vom Haus in der Schwanthaler Straße 119 entfernt. Was lag näher, als dieses Haus ins Visier zu nehmen für die Gruppe?
Und deswegen haben wir, so blauäugig wie wir sind, haben wir an die Stadt einen Brief geschrieben und haben den Antrag gestellt, den Eigentümer sozusagen dieser Immobilie nebst ordnungsgemäßer Entschädigung unter Abzug aller der Stadt entstandenen Kosten und was weiß ich was sozusagen zu entschädigen und sozusagen ihm das Grundstück irgendwie wegzunehmen. Weil das einfach nicht eben dem alten Spruch, der auch in der Verfassung so drinsteht, Eigentum verpflichtet, genau, das auch nochmal deutlich zu machen, dass das unserer Meinung nach, dass er seiner Verpflichtung nicht nachkommt.
Natürlich ist damit die Wohnungsnot nicht beseitigt, aber es ist keineswegs so, dass hier nichts passiert und nichts gemacht wird. Mit den Enteignungen, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist Extremmaßnahmen, wo man sagt...
Wir brauchen viele Tropfen.
Ja, einig, ja. Aber viele. Wir brauchen erstmal einen richtigen Eimer. Und der richtige Eimer ist was über die Bebauungsbelle kommt.
Unsere Vorstellung oder Idee wäre, wie das gehen könnte, die Stadt erwirbt dieses Grundstück und stellt es für eine Genossenschaft, für ein gesellschaftliches Projekt, eine Initiative zur Verfügung, zur Entwicklung mit genau beschriebenen Kriterien, eben mit Kosten, Miete und so weiter und so fort und dauerhafter Vergesellschaftung sozusagen, also dass es nie wieder irgendwie privatisiert werden kann, zur Verfügung. Und das wäre die Möglichkeit, dort noch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
Landeshauptstadt München. Referat für Stadtplanung und Bauordnung. 23.08.2017. Sehr geehrter Herr Runte, nach Abschluss unserer Prüfung teilen wir Ihnen mit, dass die Voraussetzungen für die Einleitung eines Verfahrens zur Enteignung nicht gegeben sind. Nach Artikel 1 Absatz 1 des Bayerischen Enteignungsgesetzes ist die Enteignung nur zur Schaffung von Einrichtungen für das Gemeinwohl zulässig. Für, wie hier, städtebauliche Zielsetzungen oder zur Gewährleistung von Wohnnutzung sehen die Bestimmungen grundsätzlich keine Enteignungsmöglichkeit vor.
Baugesetzbuch, Eigentumsrecht, Steuergesetze, das europäische Wettbewerbsrecht, widerstreitende Verantwortlichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Ein Dschungel, der jeden zu verschlingen droht, der sich mit einer einfachen Idee hineinbegibt. Spekulation zu verhindern und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
Dazu kann ich Ihnen sagen, dass ich mich mit diesem Problem der ununterbrochen steigenden Baulandpreise schon als Oberbürgermeister hier in München Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre beschäftigt habe.
Hans-Jochen Vogel, von 1960 bis 1972 Oberbürgermeister von München. Von 1972 bis 1974 Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau.
Ich habe dann als Bundesbauminister die Diskussion nicht nur vorangetrieben, sondern auch einen Gesetzentwurf im Kabinett eingebracht damals, der eine Abschöpfung des leistungslosen Bodengewinns vorsah durch einen sogenannten Planungswertausgleich.
Eine Sonderabgabe auf Grund und Boden. Sie sollte fällig werden, wenn der Bodenwert, zum Beispiel durch den Bau von Straßen, die Einrichtung öffentlicher Verkehrsmittel, durch kommunale Planungen wie Wohngebiete oder Ähnliches, gestiegen wäre.
Ich hatte 100% im Entwurf stehen. Daraus machte die FDP, Koalitionspartner, 50%. Und leider ist dann, weil im Bundesrat damals die Union die Mehrheit hatte, dieser Planungswertausgleich völlig aus dem Gesetz verschwunden. Und die Baulandpreise haben sich ununterbrochen weiter gesteigert, trotz verschiedener Versuche.
Natürlich ließen die Argumente gegen diese Sonderabgabe nicht lange auf sich warten.
Wer soll den genauen Wertzuwachs durch Planungsmaßnahmen bestimmen? Verkäufer werden die Sonderabgabe an die Käufer weitergeben. Das treibt die Preise erst recht in die Höhe. Der Verwaltungsaufwand wird für manche Gemeinden höher sein als der Ertrag.
Zu meinem großen Verwundern ist das Thema völlig von der politischen oder auch von der Medientagesordnung verschwunden. Man hat zwar über Mietpreiserhöhungen und andere Folgeerscheinungen geredet, aber man hat den eigentlichen Kern dieser Entwicklung, nämlich die explosive Steigerung der Baulandpreise, nicht auf die Tagesordnung genommen.
Dabei ist die Begrenzung der Bodenpreise keine Idee von Sozialromantikern. Mehr als 51 Jahre ist es her. Es war jene Zeit, in der Hans-Jochen Vogel die Geschicke der Stadt München lenkte.
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 12. Januar 1967. Die Tatsache, dass der Grund und Boden unvermehrbar und unentbehrlich ist, verbietet es, seine Nutzung dem unübersehbaren Spiel der Kräfte und dem Belieben des Einzelnen vollständig zu überlassen. Eine gerechte Rechts- und Gesellschaftsordnung zwingt vielmehr dazu, die Interessen der Allgemeinheit in weit stärkerem Maße zur Geltung zu bringen als bei anderen Vermögensgütern.
Seit 1950 ist der Baulandpreis in München um 34.283% gestiegen. Bundesweit werden die Preise erst seit 1962 erfasst, aber sie sind auch auf der Bundesebene, einschließlich der neuen Bundesländer, um 1.800% gestiegen, während der Preisindex insgesamt nur um 300% gestiegen ist.
Das Gebot sozialgerechter Nutzung ist aber nicht nur eine Anweisung für das konkrete Verhalten des Eigentümers, sondern in erster Linie eine Richtschnur für den Gesetzgeber, bei der Regelung des Eigentumsinhalts das Wohl der Allgemeinheit zu beachten. Es liegt hierin die Absage an eine Eigentumsordnung, in der das Individualinteresse den unbedingten Vorrang vor den Interessen der Gemeinschaft hat.
CDU und die CSU haben ja ursprünglich um 73 herum auch Parteitagsbeschlüsse in derselben Richtung gefasst. Aber Sie haben dann die Meinung vertreten, dass die Sozialdemokraten Grund und Boden überhaupt sozialisieren wollten und haben dadurch die Angst und die Sorge eben der Kleineigentümer, der Einfamilienhauseigentümer und auch der Landwirtschaft geweckt. Und das hat dazu geführt, dass auch die Sozialdemokratie allmählich zögernder auftrat.
Bis sich überhaupt niemand mehr fand, der Bodenpreise und Spekulation mit Baugrund regulieren wollte. 50 lange Jahre. Der Beschluss des Verfassungsgerichts nahezu vergessen. Und die Baulandpreise stiegen und stiegen, genau wie die Mieten. Bis heute.
Und diese enormen Preissprünge, die dazu führen, dass sich praktisch auch die Mittelschicht eigentlich weder Eigentum noch Mietwohnungen leisten können, hat dazu geführt, diese Bodenfrage wieder auf die Tagesordnung zu bringen. Das Bodenrecht und die Bodenpolitik.
Christian Stubka, der Stadtplaner und Vorstand der genossenschaftlichen Immobilienagentur GIMA in München, ist ein bedächtiger Mann. Keiner, der zu unüberlegten Aktionen neigt. Wenn aber 50% des Einkommens einer vierköpfigen Familie für die Miete nötig sind, dann, so dachte er, wäre es an der Zeit, grundsätzlich über diese Entwicklung nachzudenken.
Und da haben sich halt ein paar Initiativen, und nicht aus dem politischen Raum, sondern aus dem zivilgesellschaftlichen Raum zusammengefunden und haben gesagt, das müssen wir thematisieren, dieses Thema, was über 40 Jahre bundespolitisch eigentlich völlig brach lag.
Münchner Initiative für ein soziales Bodenrecht. Aufruf für eine andere Bodenpolitik. Das beschleunigte Wachstum Münchens und vieler anderer Stadtregionen in Deutschland führt zur dramatischen Verknappung und Verteuerung von Wohnraum und Bauland. Die Bodenspekulation wird dadurch weiter angeheizt. Städtische Immobilienmärkte sind zum Tummelplatz nationaler und internationaler Investoren jeder Couleur geworden.
Wir haben einfach mal so die Themen gegliedert und uns überlegt, was sind denn eigentlich nun wirklich die entscheidenden Punkte, an die man ran muss.
Wir wollen dazu beitragen, dass die für eine nachhaltige Stadtentwicklung entscheidende Bodenfrage in den Medien und in der öffentlichen Diskussion einen vergleichbaren Stellenwert einnimmt wie die Diskussion um das Wasser und die Luft als öffentliche Güter.
Das lässt sich ja wirklich in drei große Blöcke gliedern. Das eine ist, wer über diesen Boden verfügt, in wessen Eigentum er ist. Die öffentliche Hand hat zu wenig Zugriff auf Land und Grundstücke und hat ja den großen Fehler gemacht, immer Grundstücke zu verkaufen oder auch ganze Wohnungsgesellschaften, Wohnungsbestände zu verkaufen. Und da müsste eine Umkehrung einsetzen.
Seit 2012 oder 2014 verkauft die Stadt München keine Grundstücke mehr, sondern vergibt nur Erbbaurecht. Da ist tatsächlich auch ein Gesinnungswandel passiert. Man muss aber auch sagen, dass alle Kommunen, auch so eine reiche Stadt wie München, in den 90er Jahren aufgrund der Gesamtfinanzlage angehalten waren, sozusagen zumindest einen Teil dessen, was sie dann über Sozialleistungen, Infrastrukturleistungen auch wieder für die Bürgerschaft zur Verfügung gestellt haben, durch Veräußerungen eben zu finanzieren. Also das ist schon in gewisser Weise eine Gratwanderung. Aber der Stadtrat hat in München jetzt da ein ganz klares Bekenntnis zu Erbbaurecht gegeben.
Ein Gesinnungswandel, den nicht nur die Münchner Stadtbaurätin Elisabeth Merck begrüßt, sondern alle, die sich nicht abfinden wollen mit der Preisspirale. Denn Immobilien im Erbbaurecht sind bei späterem Verkauf weniger lukrativ.
Die Nutzungsdauer des Grundstücks ist im Erbbaurecht zeitlich begrenzt. In der Regel auf 60 bis 99 Jahre. Beim Weiterverkauf zählt die Restlaufzeit des Vertrages.
Das schränkt vor allem die Attraktivität für Investoren ein, Eigentumswohnungen im oberen Preissegment zu bauen.
Das Erbbaurecht, das ist vielleicht auch ein Missverständnis in der Debatte, löst nicht die Spekulation in Luft auf.
Ulrich Kriese, Sprecher für Bau- und Siedlungspolitik beim NABU, Mitbegründer des Aufrufs Grundsteuer zeitgemäß, Spezialist für Erbbaurecht.
Als Erbbaurechtnehmer kann ich genauso gut spekulieren wie mit einem Volleigentum, indem ich einen Käufer finde und ihm das teuer verkaufe. Man kann ja das Erbbaurecht verkaufen. Klar, das Land gehört zwar der Kommune dann, ja, oder einer Stiftung oder wem auch immer. Aber wenn ich über Jahrzehnte freie Hand habe, eben grundstücksgleiches Recht, kann ich zunächst mal schalten und walten wie ein normaler Eigentümer auch.
Nicht ganz. Denn bei der Verwahrlosung eines Hauses wie zum Beispiel in der Schwanthaler Straße 119 in München, könnte der Eigentümer den Pachtvertrag vorzeitig auflösen.
Sagen wir so, dass möglichst viel Land in kommunaler Hand ist, ist natürlich erstmal ein wichtiger und auch richtiger Grundsatz, weil es natürlich die Voraussetzung dafür ist, dass ich als Kommune überhaupt etwas zu sagen habe.
In Ulm ist es tatsächlich so, die machen das schon sehr lange. Das war halt sehr vorausschauend, dass sie das gemacht haben. Und man sieht ja, dass es positive Ergebnisse bringt in Ulm.
Bernadette Julia Felsch, Politologin und neben Christian Stupka Mitinitiatorin der Münchner Initiative für ein soziales Bodenrecht.
Auf kommunaler Ebene ist das sicher ein guter Lösungsansatz, dass wenn die Kommune selber Großgrundbesitzer ist, dann hat sie natürlich auch viel mehr Einflussmöglichkeiten auf den Wohnungsmarkt und was da passiert, als wenn sie alles versilbert.
Ulm hat ja eine sehr konsequente Bodenvorratspolitik. Die kaufen einfach Land auf und entwickeln das dann.
Das Ulmer Modell gegen Bodenspekulation basiert auf einer einfachen Grundidee. Land auf Vorrat zu kaufen. Oft viele Jahre, bevor dort gebaut werden soll.
Erst wenn die Stadt den gesamten Boden für ein neues Baugebiet besitzt, wird der Bebauungsplan rechtskräftig. Vorkaufsrecht hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft. Private Investoren kommen erst danach zum Zug.
Das bedeutet, wer ein großes Bauvorhaben plant, kann nur von der Stadt den Boden kaufen. Einer der wichtigsten Bauträger in Ulm ist die städtische Wohnungsbaugesellschaft. So behält die Stadt Einfluss auf die Höhe der Mieten. Und die sind im Durchschnitt der letzten 2 Jahre nur um 20 Cent pro Quadratmeter gestiegen.
Den Bodenpreis bestimmt ein Gutachterausschuss. Ein privater Investor darf das Grundstück nicht an Dritte zu einem höheren Preis weiterverkaufen. Diese Klausel ist Bestandteil des Kaufvertrages. Wird der Baugrund nicht für den geplanten Zweck verwendet, dann muss die Fläche an die Stadt zurückverkauft werden. Auch das steht im Vertrag.
Damit ist die Spekulationsspirale außer Kraft gesetzt.
Fast 45 Quadratkilometer Grund und Boden besitzt die Stadt. Ein Drittel der Stadtfläche. Mindestens 12 Millionen Euro gibt Ulm für den Flächenankauf aus. Jedes Jahr.
München hat für den Zeitraum von 2017 bis 2021 nahezu die gleiche Summe pro Jahr vorgesehen. Obwohl die Stadt 10-mal so viele Einwohner hat. Andere Kommunen sehen sich außerstande, Geld in nennenswerter Größenordnung für den Ankauf von Grundstücken bereitzustellen.
Wir müssen dafür sorgen, dass die Städte und Gemeinden wieder Zugriff auf Grundstücke haben. Das heißt, sie müssen eben in der Lage sein, den Zwischenerwerb auch zu realisieren.
Michael Groß, SPD-Bundestagsabgeordneter, Teilnehmer der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU zum Bereich Mieten, Bauen, Wohnen.
Und da kann der Bund Ihnen helfen, aber insbesondere auch die Länder, indem man eben Bodenfonds einrichtet. Bodenfonds heißt dann, dass der Bund die Länder finanzielle Mittel zur Verfügung stellen oder selbst Grundstücke einstellen.
Also wo Grundstücke eingebracht werden und dann für sinnvolle Nutzung vergeben werden, zum Beispiel an Genossenschaften, an gemeinwohlorientierte Einrichtungen und so weiter und so fort. Jetzt kann man überlegen, ob das richtig ist, dass man das bundesweit macht, so einen Fonds. Ich wäre dann spontan eher dafür, dass man das regionalisiert, weil man dann besser überlegen kann, was man mit diesen Grundstücken macht, dass das nicht so zentral gesteuert ist. Aber das ist sozusagen, es ist immer der gleiche Gedanke, dass man sagt, man bringt Zug um Zug Grundstücke ein und überlegt sehr genau, welche sinnvollen Nutzung denn darauf erfolgen wird. Wohnungsbau, Kultureinrichtung, Sozialeinrichtung, was also Städte und Gemeinden halt so brauchen, damit das Zusammenleben gut funktioniert.